Postmigrantische Gesellschaft.
Sorgearbeit.
Sorgearbeit.
Perspektiven.
Reflexionsräume. Globales Lernen.
Globales Lernen.
Postmigrantische Gesellschaften in Deutschland.
Wir haben uns Allianz genannt.
Enriquecernos con mutuamente. Gemeinsam zu lernen.
Gemeinsam, gerecht, global.
Sorgen, Lernen, Handeln in
postmigrantischen Allianzen.
Podcast.
Ich bin Adriana.
Ich bin Anna Jansi.
Ich heiße Christoph.
Mein Name ist Luciana.
Ich heiße Kiffer.
Ich bin Mike.
Also ich heiße Ruda.
Ich bin Sulka.
Hallo, ich bin Jasmin.
Sie alle arbeiten zusammen im Projekt Gemeinsam, gerecht, global. Sorgen, Lernen, Handeln in postmigrantischen Allianzen. Das auf 2 Jahre angelegte Projekt ist eine Kooperation von Organisationen aus Berlin und aus Leipzig. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie, der Dachverband der Migrantinnenorganisationen, das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen, die Organisation Yeschel Chamber und das Forschungszentrum Entwicklungskommunikation Communication for Social Change der Universität Leipzig. All diese Organisationen bringen ihr Fachwissen und ihre unterschiedlichen Erfahrungen in den Prozess ein. Sie lernen einander, ihre Themen, ihre Zielgruppen und ihre verschiedenen Arbeitsweisen kennen, um gemeinsam eine Reihe von Bildungsangeboten zu erarbeiten. In Workshops und Kongressen verbinden sie die Themenbereiche Sorgearbeit, Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit, soziale Ungleichheit und globale Gerechtigkeit, Rassismus und koloniale Kontinuitäten und globales Lernen. Die Themen werden in einem globalen Kontext betrachtet und diskutiert. Denn das Projekt ist geleitet von der Frage, was wir voneinander lernen können und was wir miteinander erreichen können, um die Welt gemeinsam gerechter zu gestalten. In der 2. Podcast-Folge erzählen Kiffer, Anna Jansi, Sulka, Christoph, Gülcan, Rudaba und Jasmin, was sie mit dem Begriff postmigrantische Gesellschaft verbinden. Danach geben die Referentinnen und einige Teilnehmende Einblicke in den Workshop Koloniale Kontinuitäten erkennen, hinterfragen und bearbeiten.
Konzept postmigrantische Gesellschaft.
Was versteht ihr unter einer postmigrantischen Gesellschaft?
Leben wir bereits in einer postmigrantischen Gesellschaft oder ist es eine Zukunftsvision?
Was sind eure Gedanken und Bezüge dazu?
Weil so manchmal gefragt wird, ist das Ziel oder der Zustand schon? Für mich ist nicht das Ziel, was irgendwann erreicht werden muss, sondern schon der Zustand in Deutschland.
Deutschland ist ein Einwanderungsgesellschaft. Ich sehe das positiv und ich sehe viel Potenzial, aber ich erfahre was anderes, also dass es hier negativ gesehen wird.
Für mich, ich habe eine ganz freundliche Bilder in meinem Kopf für diese postmigrantische Gesellschaft, weil es ist so wie ganz viele Zusammenarbeit von den anderen und dass wir alle zusammen leben können.
Ja, für mich beschreibt es so, dass wir das hinter uns gelassen haben, dass Migration oder dass Menschen sich in ihrem Leben irgendwie bewegen, von einem Ort zum anderen ziehen, dass das irgendwie was Problematisches ist oder was Schlechtes ist.
Also die Gastarbeiter sind nach Deutschland gekommen, das ist die erste Generation, das ist die migrantische Community, die erste Generation und ich bin die zweite Generation. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich bin hier in Deutschland sozialisiert. Also ich fühle mich alles andere als migrantisch, sondern ich würde mich postmigrantisch, also das heißt, meine Familie ist typisch migrantische Familie, aber ich bin überhaupt nicht typisch migrantisch. Deshalb kann ich mich auch nicht so bezeichnen und deshalb passt es gut, wenn ich sage, ich gehöre zu der postmigrantischen Generation.
Postmigrantisch jetzt irgendwie in so einer Entwicklungslinie zu sehen, dass Migration stattfindet, passiert, Wirkungen hat, Ursachen hat, aber nicht der einzige Fokus ist.
Vor allem in den letzten 10 Jahren hat sich Deutschland sehr, sehr rasant entwickelt. Und das nicht auf so demografischer Ebene, das war ja, das entwickelt sich so langsam, sondern auf politischer Ebene, dass viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen sichtbarer, hörbarer, werden, weil die auch sehr wütend waren davor. Ja. Und das Interessante ist, dass die auch das können. Ja. Die haben auch ihre eigene sagen Räume, Öffentlichkeiten geschaffen, dass die auch nicht mehr so übersehen sind, auch nicht überhörbar sind. Ja. Und das ist für diesen Teil der Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit, ja, und wird auch vielleicht mehr, diese Dynamik, weil das so eine Eigendynamik ist. Aber es gibt Menschen, für die sehr schnell geht das Ganze. Ne?
Wenn ich jemanden treffe, das ist mir mehrmals passiert, und ich sage, ich bin in Deutschland geboren, bin hier zur Schule gegangen, habe einen Uni-Abschluss in Deutschland gemacht, dass dann die Person immer noch sagt, oh, sie können aber gut Deutsch sprechen. Also, dass du, ja, dann stehst du da und sagst, ja, sie aber auch, danke.
Okay, aber nicht so gut verstehen anscheinend. Ja. Nicht gut zuhören. Ja.
Manchmal sind so gesellschaftliche Entwicklungen so rasant und so schnell, dass die Menschen nicht so mitkommen. Ja? Die Köpfe und vielleicht so Reflexionen sind langsam. Ja?
Es gibt jetzt schon die vierte Generation. Das sind Menschen, die sind hier geboren, die sind Teil dieser Gesellschaft. Und das, man muss auch nicht die Frage stellen, willst du irgendwann mal zurück? Was heißt zurück? Für mich gibt es kein Zurück. Ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich bin hier geboren, hier sind meine Wurzeln. Jetzt als konkretes Beispiel, wenn ich in die Türkei ziehe, dann wandere ich aus. Nur weil ich in diesem Land Urlaub mache oder gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich das komplette Leben, ich mache ja keine Behördengänge im Urlaub. Das weiß ich ja nicht. Also ich weiß nicht, ob man da GEZ zahlen muss. Das sind ja alles Sachen, die ich neu lernen muss. Ich zahle da ja keine Miete, wenn ich vor Ort bin.
Und mit der Anerkennung von dieser Einwanderung müssen wir noch viel machen. Und auf kulturelle, politischen und sozialen Ebenen. Und wir haben noch nicht das erreicht, diesen postmigrantischen Aspekt beizutragen oder dass es in der Gesellschaft ankommt.
Also Deutschland hat sich ja ganz lange geweigert, sich überhaupt als, wie es damals noch genannt wurde, Einwanderungsland zu verstehen oder als ein Land, das durch Migrationsbewegungen geprägt ist, also durch Bewegungen von Menschen. Und ich glaube, dass das sozusagen in der Mehrheit der Gesellschaft anerkannt wird mittlerweile, aber gleichzeitig sehen wir halt, dass es trotzdem noch strukturelle Benachteiligung von Menschen gibt und Ausgrenzung, was sozusagen die Möglichkeiten angeht, ein Leben zu gestalten oder frei zu sein oder körperlich unversehrt zu sein oder so.
Da kann man sich jetzt den Ball hin und her spielen, wo sind die Fehler, wer hat die Fehler gemacht. Das können wir alles jetzt nicht mehr ändern, aber wir können daraus lernen. Und ein wichtiger Punkt ist einfach zu akzeptieren, dass diese Menschen Teil dieser Gesellschaft sind.
Diese postmigrantische Gesellschaft.
Postmigrantische Gesellschaft.
Ja, für mich beschreibt es so, dass wir das hinter uns gelassen haben, dass Migration irgendwie was Problematisches ist oder was Schlechtes ist. Und dass wir das sozusagen auch nur auf bestimmte Menschengruppen beziehen. Wenn die einen Menschen umziehen, dann ist das nicht Migration. Aber wenn andere das tun, dann ist es irgendwie Migration. Also das ist ja total komisch. Und das ist eben verbunden mit strukturellen Benachteiligungen und Ausgrenzung.
Und in dieses Projekt zum Beispiel, diese globale Idee zu verstanden, ich denke, das kommt ganz gut mit deiner postmigrantischen Gesellschaft, weil es ist wie können ganz unterschiedliche Perspektiven, Sprachen zum Beispiel, Kulturen oder Gedanken zusammen in einen Dialog sich treffen. Und es ist egal, was für eine Sprache ich habe oder die anderen so haben, wir verstehen uns trotzdem.
Postmigrantische Gesellschaft ist etwas, was für mich schon längst Realität ist. Und es darum geht, wir machen ja auch in unseren Projekten, ne, wie kann man das sichtbar und also sichtbar, hörbar, wie gesagt, ist, aber wie kann man das erklären und in Dialog gehen mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Und das können Menschen, ganz einfache Menschen sein, aber genauso Institutionen, Strukturen, die sehr träge sind, ja, und nicht reflektiert haben, diese Entwicklung. Also wie kann man die dazu bringen, dass sie reflektieren, aber auch ihre Strukturen sagen, überdenken. Und das ist ein bisschen für mich sagen, die Frage, was nächste Zeit ansteht und auch die Arbeit.
Also die Verflechtung von Personen und Organisationen mit und ohne Migrationserfahrung ist für uns auch wichtig. Und ich dachte, das ist der Raum in diesem Rahmen dieses Projektes auch, dieses Ansatz oder dieses Ziel beizutragen.
Und jetzt gilt es halt, diese Form von Ausgrenzung und Ungerechtigkeit zu bearbeiten weiterhin und auszuhandeln, was das halt eigentlich bedeutet. Und aufzuklären, dass das halt nach wie vor der Fall ist. Also das bedeutet irgendwie auch, ich glaube, viele Menschen denken halt, Rassismus ist halt was, wenn halt Leute auf der Straße nicht weiße Menschen irgendwie beleidigen oder halt körperlich angreifen oder so. Und nee, es ist halt ein strukturelles System, das halt Menschen systematisch benachteiligt. Und ich glaube, das passiert halt gerade in dieser Gesellschaft, diese Form von Aushandlungen und Aufklärungen und Auseinandersetzungen, die auch konfliktreich sind.
Und auf dieses Projekt wieder einfach drauf zu gucken, um immer wieder den Bezug zum Projekt auch reinzuholen, ist allein schon in der Allianz das Postmigrantische, die Akteurinnenlandschaft, also wer redet mit, wer gestaltet die Inhalte, wer setzt die Inhalte, wer bestimmt sie auch mit und wer sagt, das ist ein Workshop, den müssen wir durchführen, auch wenn wir wissen, vielleicht wird der nicht voll, weil irgendwie sagt es den Leuten nichts. Und da kommen wir dann vielleicht auch auf die Frage vorher ein bisschen zu sprechen, die Quellenvielfalt, die Perspektiven reinzubringen, dass die Referentinnen diejenigen sind, die das Wissen vorbereiten natürlich, aber auch mitbringen und das idealerweise im Tandem, idealerweise in einer Parität, was vielleicht Geschlechter betrifft, was aber auch eben Sprachen betrifft. Ja, weil so viel passiert ja in der Bildung durch verschiedene Medien, aber eben auch durch Sprachen und das ist sehr viel, weil so wie ich jetzt versuche, irgendwas durch Sprache euch zu erklären, habe ich ja viele andere Ebenen gerade ausgeschaltet im Radio, aber in einem Workshop habe ich die. Ich habe Medien, ich schalte eine Kollegin eben entweder aus Peru zu oder aus Afghanistan ganz direkt und lasse sie selber reden. Da sage ich nicht, die Frauen in Afghanistan haben jetzt das und jenes nicht und ich erkläre euch warum, sondern Zoom und Co. lassen mich das sehr zum Glück leicht jetzt machen, dass sie für sich selbst spricht. Und das ist es, worauf es ankommt, dass ich das einplane, zeitlich und die Ressourcen habe, genau das zu machen. Und das bedeutet dann irgendwie trotzdem wieder modern globales Lernen, würde ich sagen. Also wenn wir es so umdeuten wollen. Und postmigrantisch wäre es dann, weil es ja mich betrifft, ja, wenn ich den Bezug zu Afghanistan habe, wie Käfer ja auch gesagt hat in seiner Vorstellung, was ich nie mache, ich bin in Afghanistan geboren, ich bin da sozialisiert als Mädchen, das ist ja nochmal etwas anderes als in einem Land, in der man automatisch Muslima ist, ob man es ist oder nicht, Bezug hat oder nicht, du bist es, Punkt. Dazu sagen, dieses kulturelle, was Afghanistan nicht spezifisch jetzt, ne, das Thema, weil es jetzt auch wieder anders aktuell ist. Es ist irgendwie seit Jahrzehnten aktuell für Deutschland, aber jetzt ist es wieder anders aktuell. Zu sagen, die Mädchen und die jungen Frauen in Afghanistan heute, also von denen könnt ihr 50 Sachen lernen, die ihr hier noch nie gehört habt, noch nicht mal die Vorstellungskraft habt, dass das so ist. Und das ist genauso globales Lernen und genauso postmigrantisch für mich, wenn ich im Kontext dieses Projektes denke, was ich gestalten kann vor Ort, weil ich will ja nichts gestalten in Kunduz oder in Kabul. Diesen Bezug habe ich zum Beispiel nicht. Na, also ich mache keine Entwicklungs-irgendwas genannte Arbeit, um da irgendwas aufzubauen. Die Menschen bauen sich selber dort auf und wir unterstützen sie solidarisch international, wenn man das so sagen will. Aber durch unsere Möglichkeiten hier. Vielleicht so.
Musik.
Im Rahmen von Gemeinsam gerecht global fand im September 2021 der Workshop Koloniale Kontinuitäten – Erkennen, Hinterfragen und Bearbeiten in Leipzig statt. Am Ende des Workshop-Wochenendes haben wir die Referentinnen und einige Teilnehmende befragt. Der folgende Zusammenschnitt stellt die zwei Referentinnen vor und wir erfahren, wie Teilnehmende den Workshop erlebt haben, was sie dazu motiviert hat und was sie davon mitnehmen.
My name is Mohamed Lamine Djadama. I was born in Senegambia region. Today is Gambia. So this region, why I said Senegambia region, this is a region which was separated and by the colonialism. And they set up political boundaries, one here British, one here the French. So this became Gambia and Senegal. I live in Berlin since 2011. I work in a project in Berlin as a cultural and Sprachmittlung. And I'm a photographer. And also a radio presenter, a radio called We Are Born Free Empowerment Radio in Berlin.
Ich bin Liviana Barth. Ich lebe aktuell in Berlin. Ich leite Workshops in verschiedenen Bereichen seit meinem 15. Lebensjahr. Vor allem hat mich die Methode des Theater der Unterdrückten geprägt, mit der ich seit 2010 in Kontakt bin und sie mittlerweile auch international multipliziere. Und ja, sonst findet ihr mich an vielen Orten der Welt und ja, vielleicht mit ein paar Links noch bei den nächsten Workshops und Aktionen.
I think such an workshops are very important and it's necessarily we have to have them in our society. Because we are living in a very diverse society, and to be specifically, you know, the topic of colonialism is not visible. You know, many people don't aware about it, and also the people who are responsible, they don't make it visible. I mean, the white people, the European, you know, who went to other lands and invade them, and then took their cultures. And turn their ideas and then establish something there. It's kind of a taboo. No one speaks about it, even in the home countries or the places where this colonialism had happened. And then the people who are responsible for these colonialist acts or structures there, nowadays we don't talk about it. So that's why I think it's very, very necessary to make ourselves aware, and there is a continuation of this colonial. It's not that, you know, it has ended, we forget about it, or nothing is happening again and anymore, but it's still, I maybe say that it's more stronger today than before. It's not easy to establish structures, but also it's not easy to erase the structures. So if you look at our societies, I am from a country which was colonized by the Europeans, white people. And in that country, the footage or the leftover of colonialism is very, very strong there. As you can see it in my language, the language that I am speaking, English, is a colonial language. I was forced to learn this in the schools. And now in my country, the official language that people speak, it's English language. Why that English language? Because of colonialism. The official procedures, our books in the schools, school curriculums, you know, all were structurally set up there by the colonialism. Our school system, even the schools that we learn there, we go there to learn, were built by the British. So obviously this can give you that we learn more British culture, we learn more of European culture than our own cultures. So in the end, we are adopting everything, you know, that from outside more than our own culture. So that's why I say this is very, very visible there even today. Our official procedures, the language we use, our school curriculums, all coming from outside, and even the history that we learn from the school. So that's why I say it is very, very visible today there. When the European or British person go into my country, people see him as a hero. People will see him as a successor. People will trust him even more than themselves there. Though all these are because of colonialism, because they teach us on something that to believe on them, to trust on them, not to believe on our own culture, our own religion. They think all these were uncivilized, or white person came here to civilize your continent, to give you a good school, to build you hospitals, to build you what and what and what. So these, what they convince people, and people see it as these things as a great things. And even now, you go to some neighborhood or in the some countries, you have some monuments there, you have some statues there which represent the Europeans. So that shows you that, you know, they impress, make people to impress the European culture, to glorify, you know, to worship them more than what they have in their home country. Before the arrival of the colonialism, we have great people, we have great ideas, but today you never see them. Why also, if you look at if you come to the museums here, many museums, I went to Belgium, Paris, also here in Humboldt Forum in Germany, here in Berlin, you know, you found hundreds of artifacts that comes from outside. So if the idea was we came to this country to civilize you, why do you take those objects? What is the meaning of this taking these objects into Europe, display them into the European museums? And also take this argumentation of, okay, we are protecting them. This is, to me, doesn't give sense, because, you know, look at how smart, how beautiful those artifacts were. People who create them, people who manufactured them, don't have a place to keep them. How could you believe in that? It doesn't make sense. So that's why I say that, you know, it's so strong today in our life, because we don't believe ourselves. It makes us not to believe ourselves. It makes us not to learn our own language. It makes us not to speak to each other our own language. So these are all very, very strong daily methods, daily activities that we are using, you know, because of colonialism.
Ja, die Colonial Continuities, sie sind so präsent und sie sind so wenig reflektiert, und wir können Kolonialitäten, ja, also auch nochmal vielleicht ganz kurz einen Input, weil also wir sagen Kolonialismus als Historie, ja, so kennen wir diese Daten, 1992, Christopher Columbus und diese ganzen Narrativen, diese HeldInnen, oder ich gender jetzt mal nicht, Heldengeschichten von weiß positionierten Männern. All diese Narrativen, diese Konstruktion von diesen Geschichten, möchte ich heute in einem Begriff sagen als Kolonialität, weil das System, in dem wir heute leben, was in Alltagsrassismen weiter reproduziert wird, problematisiert. Und wir können Kolonialitäten von Rassismen und von eben Privilegienarbeit, von Questioning White Supremacy Structures nicht mehr voneinander trennen. Ja, und es wird immer weiter reproduziert. Wir sind hier auch in einem Gebäude, wo 2011 eine Ausstellung konzipiert wurde und gefeiert wurde, wo auch ein Hinterfragen gefehlt hat, zum Beispiel. Ja, und 2021 wissen wir nicht, wo, an welchem Ort heute gerade irgendwas geehrt wird, gefeiert wird. Also das hat nicht aufgehört. So, und diese Kontinuitäten, die müssen wir erstmal stoppen, um überhaupt dieses System der Kolonialitäten und dieser Macht, dieser Ungleichheiten zu transformieren, und deshalb Notwendigkeit, na klar.
Ja. I studied sustainable development, mm-hmm. So in some ways we see this, but it's not as critical as I think it should be. Mm-hmm. It's still a very Eurocentric studies, so mm-hmm. A lot of the classes, it's with the Uni Leipzig, and a lot of the classes are with
all of my teachers are white, most of are men, and we talk about a lot about the structures of the world, but it's still from an Eurocentric view. Like we didn't see so many texts about like authors from the Global South or Black authors or women. Like, so I there was a lot of things like this, and so the topic is a part of my life for some time, but I see it more in congresses or workshops like this than in the academia.
When we talk about global learning, that is the structure of Europe or maybe white, but if you go to some communities, there's no university there. But do you want to say that these people don't have idea, they don't have something productive that can help others outside? So, I mean, it will be very important, let us not, you know, draw our conclusion only on academic people who have degrees and other stuff, but to try to reflect on, because the topics matter when we talk about globally. It matters to everybody. You know, we have seen migrants coming in and out. So things like this, also we can involve them. For example, people who have not been to university, but they are experiencing something very useful, and that can contribute a lot in terms of learning process globally. So it would be nice to involve these perspectives also.
Aber es gibt diese eurozentristische Perspektive, ja, so wenn wir den Bauch haben und unser Gehirn ist das Bauch, dann ist der Bauchnabel ist Europa, und Europa hat fast 80% der Welt besetzt und kolonialisiert, und das war so brutal, weil das sind ja teilweise ganz kleine Gruppen gewesen, und wenn man sich überlegt, das wird uns so erzählt, als ob die Kontinente leer waren. Ja, und das ist eine Narrative so. Und deshalb war das so viel Brutalität und Genozide, ja, mit drin, die mussten ja auch das irgendwie rechtfertigen. Ja, und dann sind diese Narrative entstanden. Das heißt, im Kopf wurden irgendwelche Erklärungen gesucht, um diese Brutalität halt irgendwie zu legitimisieren. Und da sind wir jetzt dran, es ist keine Legitimisierung mehr. Es ist weit verbreitet, ja, dass wir Wissen rein kognitiv mit unserem Kopf aufnehmen. Und die Menschen, die einen bestimmten Bildungsstatus zertifiziert bekommen, an den Universitäten, an den Bildungseinrichtungen, die machen das vor allem natürlich im Schreiben, im Lesen, also viel im Gehirn, ne? Und das ist so, als ob unser Körper hier eine Trennlinie hätte zwischen Kopf und allem, was da unten drunter kommt. Und dieser Teil des Körpers ist viel, viel, viel größer. Und mit dem Gehirn wurde ja auch so viel an Komischen erzählt, ja, und Menschen auch eingeteilt. Und wenn wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten, und das ist eins der Hauptelemente, ich bin seit 10 Jahren Coringa und internationale Multiplikatorin der Methode, das Theater der Unterdrückten, und ich bringe sehr, sehr viele Elemente und Methoden mit. Ich mache keinen Workshop, wo wir nicht mit dem Körper arbeiten, weil ein Reflexionsprozess und eine Sensibilisierung kann ich meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, nur anstoßen, wenn ich auch eine Verbindung mit mir selbst habe. Und das ist viel Arbeit, das ist auch nicht in einem Workshop getan, diese Trennlinie zwischen Kopf, also zwischen dem kognitiven Wissen und dem emotionalen Wissen, das wieder fließen zu lassen, ja, zwischen Bauchgehirn und Kopfgehirn, ja. Und wenn wir jetzt mal sagen, lass uns die 100% Bauchgehirn nur noch nutzen, ja, dann wird die Welt vielleicht auch ganz anders aussehen. Ne? Und natürlich, das ist auch too radical, ne? Also diese Transformation. Aber das zusammen zu verbinden, ins Fließen zu bringen, das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt und ein Türöffner, viele Themen zu bearbeiten.
Also wir hatten gerade auch schon eine Unterhaltung dazu, und diese Methode vom Theater der Unterdrückten, vor allen Dingen dieses mit Führung und geführt werden, also diese Übung mit Follow the Hand, die, und was das mit mir macht, also zum einen Macht zu haben und aber auch quasi entmachtet zu sein, hat super, super, super viele richtig persönliche Themen auch in mir ausgelöst. Also wirklich so elementare Sachen, wie habe ich Machterfahrung, also diese Entmachtung quasi in meinem eigenen Leben irgendwie schon erfahren, aber auch, was habe ich für Werte in Bezug, wenn ich Leute führen möchte, was schießt mir dadurch in den Kopf, wie geht es mir damit? Und bei mir war es halt so, dass ich mich auch echt teilweise nicht so gut gefühlt habe damit und das natürlich auch sehr viel über mich, also in dem Sinne über mich ausgesagt hat, dass ich mich manchmal auch vielleicht vor Verantwortung wegducke oder so. Und das ist natürlich auch schmerzhaft, irgendwie dann so zu erfahren. Und ich fand es echt sehr intensiv. Und dieser Prozess des Verarbeitens hält, denke ich, noch eine Weile an. Und ich habe mir sehr viele Fragen auch kurz danach aufgeschrieben, wo ich nochmal drüber nachdenken will, noch weiter drüber nachdenken will. Und ich fand so diesen Input zu bekommen und so einen Raum für Selbsterfahrung zu haben, richtig, richtig toll. Und genau das habe ich mir auch so ein bisschen erhofft, ja.
Mir ging es auch ein bisschen ähnlich. Ich fand das, diese Methode mit dem Theater der Unterdrückten total intensiv, weil es irgendwie meine ganz persönliche Geschichte auch berührt hat und meine eigenen Erfahrungen mit irgendwie Kontrollverlust und oder auch so ein bisschen Selbstverlust vielleicht und gleichzeitig auch der Verantwortung irgendwie gegenüber anderen, nichts falsch machen zu wollen, niemanden verletzen zu wollen und ich glaube, das ist auch generell das, was an Emotionen bei mir oft hochkommt bei dem Thema oder bei Themen wie Rassismus auch zum Beispiel, dass es irgendwie einerseits eine ziemliche Wut aufbringt und dann, ich kenne mich auch, ich weiß, ich kann dann in so eine Art Idealismus verfallen, also dass ich so gar nichts mehr akzeptieren will, was irgendwie anders, also was ich als schwierig empfinde oder was mich wütend macht oder zumindest irgendwie auffühlt und dann, dass ich mich dann auch selbst immer wieder so zurückholen muss und auch so ein bisschen wie so mich selbst kümmern muss. Also diese emotionale Erfahrung hatte ich wie so innerhalb des Workshops, hatte ich das Gefühl, dass ich wie so, sag ich mal, meine Kante wieder weich mache und mich wieder einlasse auf den Prozess. Weil ich ja auch weiterkommen möchte, auch für mich. Und ich auch weiß, dass ich nicht immer alles richtig machen kann. Aber trotz allem dazulernen möchte. Und meine Emotionen da immer wieder so ein bisschen, ja, mich selbst zu halten sozusagen da drin. Und zu wissen, okay, da ist was und ich möchte auch was tun. Aber mich auch mal wieder öffnen für andere Perspektiven und so weiter.
Schön, ja. Das Krasse, um mal dein Wort zu verwenden, ist natürlich, wenn ich wie in so einer unterbewussten Unterdrückung bin, ne? Was auch viel in meinem Kopf passiert. Und dann habe ich die Möglichkeit und ich habe den Raum, auch andere Sprachen zu sprechen. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie Englisch oder Spanisch oder Arabisch oder Portugiesisch oder sowas, sondern dass meine Körpersprache auch Raum bekommt und auf einmal findet auf einer anderen Ebene Wissensvermittlung und Verständnis statt. Da können ganz starke Aha-Erlebnisse passieren. Und da ist gleichzeitig auch natürlich eine Verantwortung wichtig, das zu halten. Das heißt, weißt du, ich würde nicht sagen, dass so eine ganz krasse Story wichtig ist, wenn ich bei mir individuell was hochkommt oder was erfahre oder mich an was erinnere, ja, weil meine Body Memories so wachgerüttelt sind. Dass wir dann verstehen, und hier bin ich auch wieder bei der Methode des Theater der Unterdrückten, dass wir, we're sitting in the same society, ja, wir sind in einer Gesellschaft und dann gehe ich von dem Mikro auf das Makro, ja, und dass ich verstehe, ich bin hiermit connected, ich bin damit nicht alleine, ja, ich kann auch alleine nicht die Welt verändern, Yeah, Theater Press is a method we always transform, like word is transforming. Yeah, und wir haben mittlerweile das kollektive Forum. Wir sagen nicht, dass Individuum Interventionen machen sollen, sondern wir sagen, die ganze Plateia kann auf die Bühne kommen und let's rehearse a revolution. Ja, und auch so ein krasser Moment ist, wenn ich merke, okay, ich bin connected, ja, ich bin damit nicht alleine und wir können was tun. Ja, und dann kommt natürlich die Frage, wie? Ja, und das ist ein Prozess. Ja, und das würde ich so beschreiben als, wenn wir es schaffen, kognitiv und emotional zu verbinden und ich habe einen Aha-Moment und natürlich ist es verknüpft auf der persönlichen Ebene mit Erinnerungen und Erlebnissen, und dann verstehe ich, ich bin dann, I'm not alone.
Yeah, of course, we all have different stories and backgrounds, but I think there's a lot of respect to listen, which is the most important. And it's also good to be in groups that are diverse, because if we only meet like Latin American people, we have our view, and it's really good to have also the other people that are like-minded but from different backgrounds bringing their own opinions, because yeah, it's where the most rich experience is. It's when it's diverse. This was the most important. Yeah, I think maybe if I arrived then I just saw like two like German people from German background for generations talking about decolonizing, I would be like, ah, okay. Because like when we are there and like the speakers are sharing their own personal stories, then it's totally different, because you can talk about something that you see and you can read and you can know a lot about one thing from reading and studying, or you can experience it. And then of course when someone talks from a place of experience, it's much different than when someone studied 20 years about something but didn't experience. So for me, like, that's the most important.
Before I came into Germany or in Europe, my thought and the society where I was grown up, how they think about Europe, white people, I think there is a lot of misinformation there. So to as a person who came from this society, who has a different view about Europe, and I live in Europe with the white people also, sometimes I, you know, the view of Europe about Africa, because when I say the view of Europe about Africa, it means that mostly what I see in the televisions, the pictures that I see in the media is like mostly put Africa in a very vulnerable position, or count Africa, Germany, Africa, France, Africa, United Kingdom. So this point is like putting Africa under one umbrella, but compare it to one small country like Germany. Because this is the mentality of Europe or colonialism. If you look at Belgium, how small Belgium is. Belgium controlled Congo. Congo with a big size, big resource that can fill the whole world, but one country in Europe, small like Belgium control there. So similar thing like this, how small Italy is, you compare Italy and Africa. So for me, this, I came with my experience. I can connect this experience because mostly my people there, through the influence of colonialism, they think Europe, oh, Europe is good. Europe has everything. Europe is paradise. When you come to Europe, you are rich. You everything is good. So these misconceptions, misunderstanding, I can connect it to I can communicate back to the people there. Tell them, come on, what do you think about Europe? Europeans are living in the street. White people live in the street. White people bake in the urbans. I can escape this misunderstanding. And also from the Europeans telling them, okay, what do you think about Africa, famine, hunger? And this is not true. We have so many positive things there. We have so many, you know, nice things that you could portray in the media. But mostly what you see in the media here, publishing is like, yeah, giraffes, animals, you know, safari, that are all famine. you know, hunger, things like this, something negative like this. So that's why for me, if I set global learning into this, into to fit in this idea, that's what I mean, you know, to exchange some of the people who have experience from this other side and then export it into the other side to let people know, be aware of about what is happening there, or to give more information what is from other side into the other side. This is what I will say, you know, when I have heard about global learning, to give positive inspiration, but also factual informations from other part of the world.
Ich bin überzeugt, dass in Menschen ganz viel Wissen drin ist und leider ja auch ganz viele Wissensquellen problematisch sind. Und für mich bedeutet ein guter Workshop heute, wenn wir diesen Space haben, da kommen Menschen zusammen mit verschiedenen Sozialisierungen und Perspektiven, wenn ein Austausch stattfindet und eine Person neue Gedanken mitnimmt und einen Reflexionsprozess machen kann und das Gefühl hat, ich bin gewachsen in eine Richtung oder bin auf meinem Weg einen Schritt weitergekommen, so wie ich mir zum Beispiel mehr Gerechtigkeit wir hatten das so, hey, we are living all on the same planet, it's our home, ja, also wenn diese Connection, auch diese Verbindungsarbeit stattfindet, weil viel in unserer Gesellschaft ist so disconnecting us und auch durch die Wissensvermittlung, wie zum Beispiel Rassentheorien, die einfach mal wissenschaftlich vertreten worden sind und ein kompletter Bullshit ist und Menschen gemacht, und wenn Menschen dann zusammenkommen und dann merken so, oh, da haben wir einen Fehler gemacht und wie können wir es jetzt umwandeln, transformieren und neu kreieren, ja, also wir kreieren ja die ganze Zeit neue Ideen und entwickeln Dinge weiter, und wenn Menschen zusammenkommen in einem Workshop und inspiriert sind und glücklich sind, und oft ist es so, wenn eine Person schon sagt so, hey, and I want to change that and I take this with me, dann bin ich schon glücklich. Ich weiß auch, man kann nicht die ganze Menschheit erreichen, das ist eine Utopie, aber so, ja, so ein paar Anstöße und bei ein paar Personen, das gibt mir ganz viel zurück, weil ich, was mich natürlich selbst persönlich bewegt, ist die Sorge und die so, hey, wir können nur gemeinsam etwas transformieren an all diesen Problematics und den Ungerechtigkeitssystemen und der Brutalität, die heute Kontinuitäten sind von Historien. Ja, so ist auch irgendwo eine Verantwortung, die ich nehme und für die ich einstehe und für die Bildungsarbeit und Workshops ein Raum sind, umzusetzen.
If you look at the workshop, duration of the workshop, we start like this is 3 days. And how could you cover all these topics in during these 3 days? You will confuse yourself. Just maybe it will be useful for organizations or people who sponsor this type of work to make it a continuation. This will helpful that, you know, not only like one time, bam, and then finish. Let it be maybe every 3 months, one time, or every 1 month, one time. So let it be a continuation so that, you know, people take it as kind of, you know, intense process to follow up step by step. But one maybe topics will pump up one after the other. Maybe you said, okay, last week we talk about these things, and then there are some ideas come up with you, take a note from them, and then next coming we continue on this. So this will make things, our brain to, you know, to relax and easy. You make it easy for it to process it, you know, to move with it, yes.
I take a beautiful group of the atmosphere. So it's this feeling that it's really beautiful to work in a group. It's very easy, especially in lockdown times, to isolate yourself. And it's very good when you are in a group and you reach to nice discussions. And I take this very strongly. And also this like spark of thought in my mind to try to see how I can try to support more, be more active in fighting the structures that exist, because it's also very easy to lose with time the, like, the spark. It's very easy, like, you see it's something really cool, and then you're like, yeah, let's do it, and then throughout the weeks and the routine, you start to fade. So I think we put a little bit more wood on the fire, and I hope that this fire can burn.
Postmigrantische Gesellschaft.
Sorgearbeit.
Sorgearbeit.
Perspektiven.
Reflexionsräume. Globales Lernen.
Globales Lernen.
Postmigrantische Gesellschaften in Deutschland.
Wir haben uns Allianz genannt.
Enriquecernos mutuamente. Gemeinsam zu lernen.
Gemeinsam, gerecht, global.
Sorgen, Lernen, Handeln in postmigrantischen
Allianzen.
Podcast.